Howdy ho, lille...
No.
Auch wenn meine Rolle alles andere als irgendwie kriegsentscheidend war, das ist absolut richtig, aber darum geht's ja gar nicht.
Ja, ja, und ich finde halt auch, also wenn ich jetzt abwägen müsste, Geburt oder WM, also finde ich jetzt ehrlich gesagt, zieht die WM den Kürzeren, also was soll das?
Da hat der Fußball auch eine Vorbildfunktion, auch wie die FIFA zum Beispiel auch immer vorbildlich in Sachen Korruptionsprävention unterwegs
ist. Ja, ja, ganz toll, ganz toll. Das. Howdy ho, liebe Freunde der skurrilen Unterhaltung. Ihr seid hier genau richtig, voll in die Presse, euer Podcast des Vertrauens, wenn es um schräge, skurrile, kuriose Medienerzeugnisse geht. Und wir testen heute mal, ob ihr treue Fans dieser Sendung seid, denn nachdem der Sammer beim letzten Mal eine politische Gesinnung aus der Reihenfolge unserer Vorstellungsrunde abgeleitet hat, gebe ich heute nach links weiter. Und jetzt, wer sitzt da? Kaum zu glauben.
Beef Rogers.
Dieser Tausendsasser.
Völlig verrückt. Ja, ja, heute ist alles anders hier. Und deswegen, ja, ich freue mich auch wieder mit Begeisterung dabei zu sein. Und ja, ich kann auch ganz kurz anteasern. Ich habe zwei Themen. So ein bisschen der Kreis des Lebens, also Geburt und Kannibalismus.
Gut, dann mache ich weiter. Ich bin der Apollo Ferrari und ich habe heute ein bisschen was zur Resteverwertung dabei. Und ansonsten würde ich mal an die Hufeisentheorie erinnern, was bei euren Konstellationen hier... Kennt keiner, oder?
Doch, ja, rechts, dann, links.
Ja. Jetzt, ne, also Beef sitzt rechts oder links, aber er sitzt halt am
Ende. Ja, er macht es halt so, wie er will.
Überall. Ich werde hier völlig entsetzte Gesichter schlagen.
Aber ich bin nicht mit Pferd da.
Ja, und ich bin der Sammer und ich erzähle euch heute anlässlich der Fußball-WM, die sich ja jetzt dem Ende entgegenneigt, wie Mussolini 1934 in die WM eingegriffen hat und wieso ein deutscher Fan in der australischen Hall of Fame des Fußballs ist.
Ja, das ist interessant. Passend zum bevorstehenden Endspiel habe auch ich, Ben Cartwright, eine kleine Geschichte noch dabei. Vor ein paar Wochen sind die Deutschen ausgeschieden und ich erzähle euch, warum diese deutsche Pleite für viele deutsche Wirte genau richtig kam. Und damit wir auch was Positives hier zu besprechen haben, bringe ich einen Fisch mit, der die Weltmeere verbessert. Und das ist wirklich eine geile Geschichte. Wie gesagt, Ben Cartwright, und falls ihr es gemerkt habt, irgendwas ist anders. Der Raumklang ist auch ein bisschen anders. Warum? Weil wir heute nicht im Beefhole sitzen, sondern im Sammatorium direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite für ganz Eingeweihte. So, aber beim letzten Mal, Folge 119, hat der Sammer den Joe Laschet zitiert. Und wir haben sehr angeregt darüber diskutiert, ob man nur irgendwie... ja, einen bestimmten Dresscode folgen soll, wenn man fliegt oder nicht. Und Joe Laschet sagte mir bis dahin gar nichts, aber ich war einer derjenigen, der ihm zumindest für die Theorie, dass man sich ordentlich anziehen sollte, im Flugzeug zugestimmt hat. Der Sammer, der alte Anarchist, bei dem darf jeder so rumlaufen, wie er will. Und bei ihm hätte wahrscheinlich auch die gute Fitness-Influencerin Edda Pilz an Bord gehen dürfen. Die Lufthansa sah das aber anders. Und das hat mich sehr gefreut. Kurz nach der letzten Sendung habe ich das gelesen. Deutschland schwitzt bei 40 Grad. Ihr erinnert euch. Und Edda Pilz will boarden ihren Flug von Berlin nach Österreich. Das wird nicht weiter spezifiziert. Irgendwo in Österreich wollte Edda hinfliegen. Und wie Fitness-Influencer halt so sind, sie müssen auch zeigen, dass die Fitness was bringt. Und hatte sie ein ganz tolles Sportoutfit an, hat die Lufthansa gesagt, nee, selbst für 40 Temperaturen zu freizügig, zieh dir eine Jacke an, Mädchen. Und das hat die natürlich auch verarbeitet, dann sitzt sie da konsterniert am Flughafen Berlin und Lufthansa, wir müssen reden, heißt hier das Einstiegsbild. Und sie hat tatsächlich so ein Sport-BH an und irgendwie so eine Hotpants, kann man sehen. Also ich finde es jetzt nicht übertrieben, man sieht das tatsächlich aller Tage. Aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, weil die Lufthansa gesagt hat, nee, Kind, du erkältest dich, hier haben wir eine Klimaanlage und so weiter. Deswegen mit Jacke oder ja nicht. Und dann hat sie sich wohl die Jacke angezogen und ist geflogen, aber hat das natürlich auch medial verarbeitet. Fand ich, passte ganz gut zur letzten Folge. Da wäre der Sammer wahrscheinlich auch nachsichtig gewesen, hätte gesagt, komm.
Ich hätte mich daneben gesetzt.
Warum bist du so warm angezogen?
Ne? Also freizügig ist ja nochmal was anderes. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt kein Bild gesehen. Der Ben zeigt uns das absichtlich nicht.
Doch. Es ist nicht zu freizügig. Also es ist jetzt nicht so, es ist halt wie im Fitnessstudio sieht sie aus. Ne? Das ist so das Typische, stellt euch vor, Sport-BH und Hotpants. Also wie man tatsächlich ins Fitnessstudio geht, wo auch die Jogginghose meines Erachtens hingehört. Aber vielleicht nicht unbedingt ins Flugzeug. Und das sehen halt viele Leute anders. Man kann es tatsächlich bei 40 Grad sogar noch ein bisschen verstehen. Aber das hat, glaube ich, nicht nur mit dem Wetter zu tun.
Ja, und denn selbst bei 40 Grad sind sie im Flugzeug ja keine 40 Grad. Ja. Also ich sag mal, das kann ich noch nachvollziehen von der Lufthansa. Das ist schon sehr freizügig.
Ach, guck, was ist das denn?
Ja, also hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gestern noch Modeanarchist und jetzt.
Ja, weil das nichts mit Mode zu tun hat, ja. Also wenn du halbnackt ins Flugzeug steigst, ich weiß nicht, wenn du quasi wie am Strand ins Flugzeug steigst, da gibt's schon auch Leute, die vielleicht aus den verschiedensten Gründen, ob das jetzt, das müssen wir jetzt ja denken, man als erst vielleicht an religiöse Gründe, aber vielleicht auch andere Gründe, wo man sagt, vielleicht, also ich finde es nicht so angemessen, dass da mehr oder weniger eine halbnackte Frau im Flugzeug sitzt. Das kann ich schon irgendwie eher nachvollziehen als eine Jogginghose. Das ist einfach nur eine Stilfrage. Ja, so. Aber das finde ich schon ein bisschen ist was anderes.
Also diese Antwort überrascht mich positiv. Der Sammer ist ein Mann der Meinungsvielfalt und dafür möchte ich ihm ein Oberbräu hell 0,0 alkoholfrei einschenken, was ich heute mal mitgebracht habe. Der Sammer und ich sind ja hier noch immer, ich wollte gerade sagen analog, aber es ist eher nur analog. Alkoholfrei unterwegs, schäumt ihr es ordentlich.
Vielen Dank.
Schäumt auch wie Sau. Und für die beiden anderen haben wir das gleiche nochmal mit, ein bisschen Umdrehung. Ich vermute, letzteres schmeckt besser. Wobei, ich sagen muss, die hellen alkoholfreien, allerdings nicht die 0,0 Dinger, sondern die mit ein bisschen Restalkohol, da gibt es ein paar, die habe ich jetzt so für mich ausgelotet, die sind wirklich ordentlich. Das bringe ich euch auch mal mit und dann kriegt ihr mal mit hier. Vielleicht machen wir Blind-Verkostung. Also ich habe da jetzt so 2-3 Kandidaten-Bierchen, also helle, alkoholfrei, allerdings, wie gesagt, die auf die traditionelle Art entalkoholisierte, nicht hier das mit der Chemie. Wahrscheinlich ist Chemie da im Spiel, wenn die das komplett rausziehen. Vermute ich mal, keine Ahnung.
Versuche ja auch schon seit längerem irgendwie das Augustiner alkoholfrei zu kriegen, aber irgendwie ist das schwer zu besorgen. Also es ist irgendwie...
Ja, oder das habe ich doch erzählt. Da bist du in München unterwegs, dann lachen die dich aus.
Ja. Gut.
Also nicht, weil es alkoholfrei ist, ja, ist schon klar. Aber das ist da so beliebt, dass selbst die ganzen Münchner das trinken. Aber für alle, die das auch kennen und wissen, dass das Augustiner alkoholfrei so beliebt ist, Bayreuther habe ich jetzt für mich entdeckt. Das kann man tatsächlich sehr gut bekommen. Und das schmeckt mir fast genauso gut. Also ich müsste mal es direkt vergleichen. Machen wir vielleicht mal hier in der Sendung. Und dann habe ich jetzt noch das Meisels Weiße. Habe ich auch noch. Ist kein helles, sondern ein Weißbier. Aber das ist auch richtig gut. Und die fallen vor allem dadurch auch positiv auf, dass sie wenig Zucker drin haben. Ja. Viele andere alkoholfreie Hefebiere sind immer so stark gezuckert und schmecken dann so wie Malzbier. Das mag ich überhaupt nicht. Also ist mal eine Sendung für sich. Genau, Malzbier. So, jetzt haben wir die letzte Sendung abgehandelt und wir haben schon eben so ein bisschen angeteasert. Fußball-WM ist ja gerade noch in den Endzügen. Für alle, die es mit der deutschen Mannschaft gehalten haben, ist natürlich nicht so pralle. Aber trotzdem interessantes Turnier mit positiven und negativen Highlights. Wir machen jetzt hier keinen Fußball-Podcast raus. Dafür gibt es ja aus unserem Haus ein eigenes Produkt. Aber wie heißt das nochmal? 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Könnt ihr euch mal reinziehen. Letzte Sendung, 7 Jahre alt oder so. Aber es ist was Neues in Vorbereitung. Gut,
genau, es kommt dieses Jahr noch was.
Es kommt noch was ganz Großes, also ohne Scheiß jetzt. Da kommt noch ein richtiger Knaller, was noch nie da gewesen ist für uns. Und darum soll es trotzdem nicht gehen. Aber Fußball ist ja momentan, auch wenn man bei der WM nur so abends so ein bisschen was mitbekommt und am nächsten Morgen, ist ja trotzdem gerade am Laufen dran. Und deswegen war die Frage an unseren Fußballfantasten Prollo. Wie geht's dir so? Ja. Du bist ja sowohl mit Amerika sehr verbandelt als auch mit dem Fußball.
Ja, also bei Amerika überzeugt ja auf jeden Fall die Nähe zu Kanada. Und Fußball haben wir jetzt, wir haben, glaube ich, ein halbes Spiel geguckt in unserem Hause. Danach hatten selbst die Kinder keine Lust mehr, also das scheint wirklich vererbt zu sein.
Okay. Ja. Also mein Kleiner ist Prollo ganz
ständig, komplett im Fieber. Das ist ja Wochen und fast ja Monate lang. Ja, ich muss mal die Quelle raussuchen. Das hat mir meine Frau unter die Nase gehalten von irgend so YouTubern und TikTokern. Die Amis haben es ja auch, die haben ja noch weniger Bezug zu Fußball wie ich, also zumindest im Durchschnitt als ich. Und da waren dann überraschte Reaktionen wie, ach, das ist öfter, ich dachte, das wäre so ein Spiel. Oder auch
ja, weil bei denen ist
sind wir überhaupt dabei? World
Championship, ne? Ist immer nur das Endspiel bei denen.
Ja, das, ich meine, Fußball, das wissen wir ja, ist ja dort eher so eine Randsportart. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also Squash-WM würde hier wahrscheinlich auch keiner so richtig mitkriegen.
Ja. Ja, Mensch. Okay, dann müssen wir doch den Sammer fragen, der ja auch eine Story dafür vorbereitet hat.
Ja, ich hab mich an eine Geschichte erinnert, die ich unbedingt bringen wollte und die auch, glaube ich, nicht nur für Fußballfreunde durchaus kurios ist. Und zwar 1934, Weltmeisterschaft in Italien. Bekannt ist, zu der Zeit war Mussolini an der Macht in Italien und bekannt ist auch, dass Italien das Turnier gewonnen hat. Und was ich jetzt erzähle, ist nicht aus dem Postillon. Also das ist nicht irgendwie jetzt Verarschung oder so. Da gibt's Dokumentationen zu von der BBC, da haben sich schon Sporthistoriker mit beschäftigt. Man mag es zwar kaum glauben, aber die Story jetzt ist, wie gesagt, kurios, aber Realität. Und zwar geht es im Wesentlichen um die Schiedsrichterleistungen bei dieser WM. Es war nämlich so, man kann sich's vorstellen, dass Mussolini sich natürlich gewünscht hat, dass Italien groß rauskommt und dort die WM gewinnt. Das war die, wenn ich es richtig im Kopf habe, die zweite Weltmeisterschaft erst überhaupt. Und Mussolini, was hat er gemacht? Er hat erstens die Schiedsrichter, 3 Schiedsrichter für italienische Spiele selber ausgesucht. Das sind die Belgier Louis wie würden da AE ausgesprochen? Bert, Louis Bert, Schweizer René Mercier und der Schwede Eklind. Ich glaube sogar Ivan heißt er, glaube ich, mit Vornamen, aber kommen wir noch. Ja, genau, Ivan Eklind. Also 3 Schiedsrichter selber ausgesucht. Und vor dem Halbfinale hat Mussolini die 3 auch als Ehrengäste empfangen, diese 3 Schiedsrichter. So. Und jetzt will ich mal kurz zum Besten geben, was diese Schiedsrichterleistung so, was die so Kurioses zutage gefördert haben. Also ich fange mal an mit dem Viertelfinale Italien gegen Spanien. Das geht noch, was da so vorgefallen ist. Jedenfalls ist es da so gewesen, dass da hat Italien gegen Spanien 1-0 gewonnen. Und der Schiedsrichter, der da gepfiffen hat, besagter Belgier, den ich eben nicht aussprechen konnte, den Namen, der hat wohl den Siegtreffer, der hätte niemals gelten dürfen, weil die Italiener den spanischen Torhüter komplett behindert haben. Und 2 reguläre Treffer der Spanier wurden aberkannt, 2 Elfmeter nicht gegeben, die brutale Härte der Italiener nicht abgepfiffen. Am Ende hatten die Spanier 3 Verletzte und man durfte nicht auswechseln. Die haben also das Spiel zu 8 beendet. So, das geht ja noch. Also hört sich jetzt nicht so spektakulär an. Jedenfalls wurde dieser Schiedsrichter dann im späteren Verlauf, genau, das geht, da ging es sogar ums Finale, wurde der abgelehnt von den Tschechen eben aufgrund dieses katastrophalen Spiels. Aber noch schöner finde ich Halbfinale und Finale. Wie gesagt, vor dem Halbfinale Italien gegen Österreich hatte Mussolini die Schiedsrichter noch eingeladen, auch persönlich. Und da ist es wirklich zu sehr kuriosen Dingen gekommen. Angeblich hat Mussolini sogar konkrete Anweisungen dazu gegeben. Wie konkret, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt hier die Sachen, ich habe das aus Wikipedia und es gibt aber diverse Fußnoten. Wen das interessiert, kann das noch tiefergehend nachvollziehen. Und zwar, das Spiel Italien-Österreich endete 1-0 und das Tor, allein wie man sich das vorstellt, der Torwart fängt den Ball, dann sind mehrere Italiener wohl hin und haben den Torwart ins Tor gestoßen mit dem Ball in der Hand. Ja, also auch eine sehr kreative Art und Weise, ein Tor zu erzielen. Und meine absolute Lieblingsszene ist aber, und das ist, also man glaubt es nicht, aber du findest es an verschiedenen Stellen im Netz. Der Schiedsrichter persönlich hat eine Flanke der Österreicher auf den Stürmer, weiß nicht wie er hieß, geklärt. Er hat sie rausgeköpft. Der Schiedsrichter hat die Flanke geklärt, hat den Ball rausgeköpft und damit eine große Torchance der Österreicher vereitelt. Ja, also wie gesagt, das ist nicht der Postillon.
Und da regen sich die Leute bei der WM über schlechte Schiedsrichterleistungen auf. Also das ist ja gar nichts. Ein paar gelbe Karten nicht gezeigt.
Ja, das ist wirklich gar nichts dagegen. Dann kam es zum Finale gegen die Tschechoslowakei. Und wie gesagt, der belgische Schiedsrichter, den haben die Tschechen noch abgelehnt.
Der hat durch einen Fallrückzieher das Spiel für Italien dann entschieden, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich kurz wieder die Strickung überzogen.
Ja,
12. Mann.
Jedenfalls durfte dieser, hat man sich dann aufgrund der schlechten Leistungen dieses Belgiers im Viertelfinale gegen Spanien dann wieder geeinigt auf diesen schwedischen Schiedsrichter, ich hatte den Namen schon genannt, Ivan Eklind. Der hat dann aber auch ordentlich beim Finale mitgeholfen. Also vor Anpfiff muss man aber sagen, hat er und der Belgier, der stand immerhin noch an der Linie, das durfte er, sein Schiedsrichterteam haben erstmal den faschistischen Gruß gezeigt vor dem Finale Mussolini gegenüber. So viel Zeit musste sein. Und er hat dann wohl in dem Finale auch katastrophal gepfiffen, hat viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Keinen Strafstoß für die Tschechoslowaken, der ganz eindeutig wohl war. Und so weiter. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich noch irgendeine besondere Szene vergessen habe.
Wie ist das mit den drei Ausrufezeichen?
Ja, genau. Ich habe hier im...
Ich habe ja schon mal auf den Zettel geschrieben. Ja,
der Sommer ist noch analog.
Es hätte wohl mehrere Feldverweise für die Italiener geben müssen, die er nicht gemacht hat. Also das war der Schiedsrichter Eklind.
Also ich muss noch mal zu dem Halbfinale. Ich erinnere mich noch gut damals, wie ich da im Stadion war und 34, das gesehen habe. 34. Ja. Nee, aber tatsächlich höre ich das zum ersten Mal. Aber so wie du das beschreibst, das klingt wie aus so einer nackte Kanone oder ja, so, ne?
Wo die Pfeifen oder sowas.
Wo die dann irgendwie völlig aus dem Ruder laufen, dass das tatsächlich passiert ist, sollte man gar nicht meinen.
Sollte man nicht meinen, aber es ist wohl tatsächlich passiert und ich persönlich sage deswegen immer, die Italiener haben nur drei Weltmeisterschaften gewonnen. Ich persönlich erkenne diese Weltmeisterschaft nicht an, das interessiert ja natürlich sonst keinen, schon gar nicht die Italiener. Aber es ist schon heftig. Der Schweizer Schiedsrichter, den ich jetzt gar nicht genannt hatte, der auch irgendeine katastrophale Rolle in dem Italien-Spiel gespielt hatte, hat auf Druck, also die Schweizer waren auch außer sich über diese Leistung, der hat auf Druck dann der Medien und weiß nicht, des Sportverbandes seine Karriere nach der WM beendet. Immerhin. Aber dieser Schwede, der die Flanke weggeköpft hat,
nach Italien gezogen.
Der hat
neues Sommerhaus.
Der hat noch zwei weitere WMs durchaus gepfiffen.
Okay.
Ja.
Ja, und was bringt dich dann, also das war, lag dir einfach jetzt mal auf der, auf dem Herzen, diese Story?
Ich habe diese Geschichte vor gefühlt, also wahrscheinlich ist es tatsächlich 15 bis 20 Jahre her, dass ich die schon mal gelesen hatte. Und dann fiel mir die jetzt ein, da dachte ich, wir haben damals so unfassbar gelacht, als wir mit 2, 3 Fußballfreunden diese Geschichte gelesen haben, dachte ich, die muss ich jetzt mal hier zum Besten geben.
Ja. Ja, sehr geil. Will da noch einer was zu sagen?
Gibt's wenig zu sagen. Also irgendwie, ich habe eben als Verzweifelter überlegt, ob ich irgendwie das, den Begriff Infantino noch irgendwie unterbringen könnte, aber mit absurden Entscheidungen und solchen Dingen. Aber irgendwie hatte ich keine richtig gute Idee, deswegen habe ich es jetzt gelassen.
Ja, eine Überleitung von schlechter Schiedsrichterleistung vor vielen, von 90, fast 92 Jahren zu heute, ist ja tatsächlich das Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Da wurde ja auch kritisiert, dass die Schiedsrichter, insbesondere da in dem Fall sogar die Videoschiedsrichter, da irgendwie in das Spiel eingegriffen hätten und einen Treffer der Deutschen eben wieder aberkannt haben. Ich glaube, es ist nicht so zu vergleichen, dass da irgendwie einer den Ball rausgeköpft hat oder irgendwie ein Torwart mit Ball ins Tor geschmissen hat. So weit ging es nicht, aber man fühlte sich so ein bisschen unfair behandelt in jeglicher Hinsicht. Allerdings habe ich jetzt hier im Fokus einen Artikel gefunden, dass das für die deutschen Wirte gar nicht so schlecht ist, dass die Deutschen jetzt raus sind, weil sie aus diesem Dilemma rauskommen, dadurch Public Viewing anzubieten. Also insbesondere Biergarten, das muss man sich vorstellen. Also das wird hier sehr schön beschrieben, wie 2006 eben Public Viewing in Deutschland fast so ein Massenphänomen war. Das war für die Wirte eine große Herausforderung und es war auch nicht immer damit gleichbedeutend, dass sie total viel mehr Bier verkauft haben, aber es war trotzdem ein Umsatzmotor und das waren natürlich auch gute Anstoßzeiten und die Wirte, die mitgemacht haben, haben definitiv davon profitiert. Das wird hier alles so beschrieben. Die Wirte, die gesagt haben, nee, ich mache hier kein Public Viewing, bei mir läuft das, wenn überhaupt, ganz normal in der Kneipe drin, die wurden gemieden, weil die Leute wollten irgendwie raus, die wollten irgendwie als Masse von der Leinwand zusammen feiern. Das war ein großer Kraftakt, aber hat viele Wirte eben über Monate hinweg saniert damals. Dann kamen weitere WMs in Russland und in Katar, die waren jetzt so mäßig passend, also insbesondere Katar im Winter Public Viewing kam jetzt, glaube ich, nicht so gut an, wenn es überhaupt einer angeboten hat. Aber jetzt hatten wir halt wieder Sommer, aber eben scheiß Anstoßzeiten. Und dann gibt es jetzt auch noch ein verschärftes Arbeitsrecht. Also damals vor 20 Jahren, da konnten die einfach noch so ein bisschen ihre Leute bis 3 Uhr nachts durcharbeiten lassen. War gar kein Problem. Aber wenn die jetzt so lange Schichten machen, dann gilt das quasi als 2 Arbeitstage. Das heißt, die müssen entweder eine neue Schicht daran kahren, was natürlich die Arbeitskosten enorm erhöht, oder sie müssen ein bisschen rumtricksen, was dann vielleicht ein Mitarbeiter, der sagt, so, das passt mir gar nicht, dazu, zumindest mal könnte er beleidigt sein oder sich ausgenutzt fühlen, oder es kann natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Das heißt, der Druck für die Wirte war groß, Public Viewing vielleicht anzubieten. Gleichzeitig ist Public Viewing aber auch nicht mehr so populär wie vor 20 Jahren und dann eben auch nicht per se ein Umsatzgarant, weil die Leute sitzen auch einfach nur da und glotzen. Nicht allen ging es ja immer nur um den Fußball und schon gar nicht ums Bier trinken. Und jetzt ist der Druck weg, das Wetter ist schön und jetzt können sie wieder ganz normal Biergarten bis 23 Uhr machen und wahrscheinlich besser sogar da verdienen, als noch diese auch organisatorischen und sicherheitstechnischen super Herausforderungen eines Public Viewing-Angebots zu stemmen. Ja. Fand ich irgendwie ganz interessant. Alles Negatives, also everything happens for a reason. Ja, und genau. Biergarten, in der Biergartenszene hat man gesagt, oh, endlich sind sie raus. Die Burschen.
Wobei man, also ich kann das natürlich alles nachvollziehen, was du erzählt hast, aber rein theoretisch, wenn ich mir angucke, dass es ja mittlerweile weltweit üblich ist, bei Toren für die Heimmannschaft im Public Viewing dann komplett sein Bier durch die Gegend zu verteilen, also rumzuschmeißen. Da gibt's ein super interessantes Bild in Mexiko. Die haben ja, ich weiß nicht, das sind ja irgendwie Hunderttausende, die da auf der Straße sind, wenn die spielen. Dann haben die Mexikaner ein Tor geschossen und plötzlich siehst du von oben, das ist so eine Drohnenaufnahme, nur so einen weißen Nebel überall, da, weil die Leute wie doof ihr Getränke oder Wasser oder was weiß ich was es ist, in die Luft schweißen.
Das ja, wohl dem Wirt, der das 7-1 gegen Curaçao übertragen hat, ja. der hat sich vielleicht tatsächlich gesund gestoßen, wenn diese Tradition hier auch gilt. Who knows?
Who knows?
Und das war sogar noch eine gute Anstoßzeit. Hm. Ja, so viel zum Fußball.
Nee, ich habe noch was zum Fußball, allerdings nur eine indirekte Geschichte. Ich hatte ja, einer meiner beiden Teaser-Themen war ja Geburt quasi. Und ich habe tatsächlich auch noch was, ist auch aus dem WM-Umfeld. Es geht in dem Fall um die belgische Nationalmannschaft.
Und lass mich raten, aus dem Spiegel.
Verrückterweise, ja. Und
Wo der Beef überall rumkommt.
Der Beef, der könnte auch, den Sie Parade fahren, aber du könntest auch wirklich in so einer, im Kommunismus hättest du kein Problem, wo es nur ein Organ gibt. Ne? Einfach so, ja, die Zeitung, da stand.
Ich lese gerne auch in Süddeutsche, also insofern, also von daher
die,
zwei.
Wie die Blindvertestung bei Badesalz, Blindbiervertestung, Bier.
Ja, nee, also ich, wie gesagt, ich muss ja immer so ein bisschen, ihr macht ja gerne auch mal unseriöse Quellen, also insofern muss ich da ja auch dann
Fokus, tut mir leid.
Genau. Mal die komplette, wie soll ich sagen, die komplette Range abbilden quasi an Publikationen. Unabhängig davon, dass es aus dem Spiegel ist, finde ich die Geschichte ganz schön. Und ich finde auch, hat ja auch so ein bisschen sozialen Touch. Und zwar geht es um, sagt ja, belgische Nationalmannschaft, in dem Fall konkret um den Spieler Jeremy Doku wird ausgesprochen. Grundsätzlich geht es darum, dass er bei der Geburt seines ersten Kindes in England dabei sein wollte. Die Geburt war ausgerechnet für Anfang Juli, oder war ausgerechnet für Anfang Juli. Er hat das auch hinterlegt beim Verband. Und auch der Verband hat sich da jetzt erstmal nicht grundsätzlich gesperrt, sondern hat sinngemäß gesagt, die haben sich überlegt, also sie würden dann möglicherweise einen Flug chartern, also quasi ihn nicht jetzt in irgendeinen Linienflug oder so setzen, sondern tatsächlich Privatflugzeug und hin und her. Also dass er quasi dann von den USA England fliegen könnte, um dort bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein und so weiter und so fort. Das ist erstmal die Geschichte, wo man denkt, ja gut, ist jetzt unspektakulär, irgendwie ist ja dann auch ein bewegendes Erlebnis, Geburt des ersten Kindes oder auch des zweiten und dritten Kindes. Ja, was ich jetzt ganz spannend fand, ist, dass er dann von ein paar Leuten kritisiert wurde, aber vor allen Dingen von einer französischen Moderatorin, Fernsehmoderatorin, die, und zwar France Pierrot, die hat tatsächlich kritisiert, ich zitiere jetzt, du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen und es gibt hunderte Fußballspieler, die alles geben würden, um in dieser Position zu sein. Dann hat sie sinngemäß noch gesagt, dem Vater kommt bei der Geburt ohnehin nur eine Nebenrolle zu. Und das finde ich ganz spannend, dass sie es auch als Moderatorin dann so sagt, weil das hätte ich jetzt eher, wenn es von irgendeinem Stammtisch irgendwie erwartet, das sage ich jetzt mal vorsichtig. Das hat wohl auch relativ viele Kommentare ausgelöst von Männern und Frauen, die im Wesentlichen sich auf die Seite des Spielers gestellt haben das durchaus nachvollziehen konnten und werden jetzt auch verschiedene zitiert. Und sinngemäß sagen halt alle, naja, also wenn man als Vater bei so einem einzigartigen Moment dabei sein möchte, dann kann man ja schlecht kritisieren, wenn er von seinem Job in Anführungsstrichen dann freigestellt würde. Das wäre wie bei allen anderen auch. Er hat ja auch gesagt, ich reise dann wieder zurück und sowas. Also es ging jetzt gar nicht darum, dass er direkt 8 Wochen Auszeit nimmt. Aber auch
das ist erstmal Elternzeit.
Ja, genau. Und er hat es auch mit seiner Partnerin besprochen. Also das sind alles so Dinge. Und das fand ich ganz spannend, dass sie da reingegrätscht ist. Sie hat sich danach dann auch entschuldigt. Wo sie dann auch ziemlich Gegenwind bekommen hat, sagte dann in der Entschuldigung, ich habe dort meine persönliche Meinung geäußert im Rahmen einer Debatte, in der verschiedene Standpunkte zur Sprache kamen. Sie verstehe, dass ihre Worte manche Menschen schockiert, verletzt oder beleidigt hätten. Und es sei aber niemals ihre Absicht gewesen, den Platz oder die Rolle von Vätern neben ihrer Partnerin und ihrem Kind herunterzuspielen. Aber ich nehme an, da hat die Pressestelle ihr die Worte in den Mund
gelegt. Das wollte ich ja auch gerade sagen, das ist doch diktiert worden. Ja. Lesen Sie das vor.
Genau, würde ich auch sagen, mit der Pistole auf der Brust. Aber ja, also ich, mich hat einfach erstaunt, dass das von der Moderatorin kam zu dem Thema, wo ich gesagt hätte, da wären wir auch schon wieder gesellschaftlich irgendwie einen Schritt weiter irgendwie. Und das fand ich jetzt schon irgendwie ein bisschen erschreckend, dass das offensichtlich noch ein Thema ist oder auf völliges Unverständnis. Also ich kann auch jetzt noch nachreichen. Also der ursprüngliche Artikel ist vom 21. Juni. Das war noch noch zu Vorrundenzeiten quasi. Und wir wissen ja alle, wie weit Belgien gekommen ist, aber bei der WM. Aber wie gesagt, von daher fand ich das schon interessant. Und ich kann auch mal updaten, sie ist inzwischen tatsächlich auch von ihrem Sender freigestellt
worden. Oh, doch, so ein Eigentor hat sie sich
geschossen. Also es ist dann doch, also das, dann doch noch größere
Welt, weil der Sender
sich auch, ja, aber nicht dahinter stellen wollte. Also die haben halt gesagt, also wir stehen da schon, wir sehen das tatsächlich nicht so und das ist keine Meinung, die eine Moderatorin, und sie hat es auch im Rahmen einer Sendung geäußert, ja, okay. Das heißt, es war keine Privatmeinung in dem Sinne, was hier war so ja, klar, ihr stimmt, Versuch eines Auswegs gewesen. Aber ich fand das erstaunlich, dass das tatsächlich noch dass sowas noch irgendwie publiziert wird. Was, wie seht ihr das? Also jetzt A, einerseits mit dem Thema an sich, aber auch dann mit der Haltung dazu.
Also ich finde das jetzt natürlich auch irgendwie eine etwas schräge Auffassung, also auch sehr antiquiert, kann ich nichts mit anfangen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da bei der Geburt dabei sein will. Bin auch schon überrascht, dass sie dann einen Job geräumt hat. Ist wie gesagt nicht meine Meinung, aber warum man deswegen jemanden sozusagen den Abschied nahelegen muss, den vom Job, weiß ich nicht.
Tja, ich habe da zufällig gerade was gefunden, weil ich hatte das im Hinterkopf, das ist schon ewig allerdings her. Im Frauenfußball ist es ja mit der Schwangerschaft nochmal ein bisschen ein schwierigeres Thema, weil du halt persönlich vor Ort sein musst bei der Geburt. In der Regel und musst du dabei sein, das ist aber alles gar nicht so tragendere klar, Rolle. Wie man denkt. Ja, ich habe hier einen Artikel von Ende 24, wo der DFB die Rechte von schwangeren Spielerinnen nochmal klären muss. Und da gab es auch übrigens auch aus Frankreich, in dem Fall der Club Olympique Lyon, der einer Spielerin 80.000 Euro an Lohn nicht zahlen wollte, weil die halt zur Unzeit sozusagen schwanger geworden war oder dann entbinden musste. Also das ist halt wie überall anders, auch im Arbeitsleben, da wird halt mit harten Bandagen gekämpft. Mhm. Ja, also ich glaube, da ist die Entscheidung, fahre ich jetzt zur Geburt, bin ich dann dabei. Also ich will das nicht in den, das ist jetzt nicht unwichtig, aber das ist halt, weiß ich nicht. Also offensichtlich gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, warum die Moderatorin da jetzt diese vertritt. Ist mir auch ein Rätsel, aber
das ist halt, ich meine, selbst der Trainer von den Belgiern hat, ich habe den irgendwo, weil ich habe das nicht gelesen, diese Story, ich kannte auch jetzt die Details nicht, aber ich habe gelesen, dass der Trainer sich irgendwo auf einer PK hat zitieren lassen mit den Worten, manchen Spielern ist ja auch irgendwie bei einer WM die Geburt des Kindes oder irgendwie die Familie irgendwie wichtiger oder so. Der hat sich da auch nicht ganz durchweg positiv zu geäußert, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und habe gedacht, so komisch. Und habe dann überhaupt nur generell so drüber nachgedacht. Und ich finde, wenn er das vorher so artikuliert hat und abgestimmt hat, dann muss man das ja eigentlich, und vielleicht auch mit den Mannschafts, das ist ja eine Mannschaft.
Genau.
Nicht diese Moderatorin steht auf dem Platz, sondern das sind 23 Typen und die sagen vielleicht so hier, Jeremy, klar, ne, wir haben vielleicht auch schon mal ein Kind bekommen und ich bin, oder wir sind alle hier an dem Tisch Väter, also ich möchte diese Erfahrung tatsächlich auch nicht missen.
Ja.
Auch wenn meine Rolle alles andere als irgendwie kriegsentscheidend war, das ist absolut richtig, aber darum geht's ja gar nicht. Es ist ja vielleicht auch einfach so ein bisschen da zu sein und auch vielleicht tatsächlich dann die Prioritäten der Familie gegenüber zu zeigen, was ihm da wichtig ist.
Ja, und ich finde halt auch, also wenn ich jetzt abwägen müsste, Geburt oder WM. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt, zieht die WM den Kürzeren. Also was soll das? Also das finde ich, kommt ja irgendwie auch nochmal dabei ein bisschen tragen. Ne? Also was ist dann wichtig oder was ist nicht wichtig? Und wie gesagt, mit dem Verband war es geklärt. Also von daher, das ist ja dann, glaube ich, formal wahrscheinlich der Auftraggeber oder Arbeitgeber dann für den Zeitraum der der WM von dem jeweiligen Spieler. Und ich nehme an, mit den Mannschaftskollegen ist es dann auch besprochen worden. Also da war jetzt auch keiner völlig überrascht. Und ich meine, wir haben ja auch bei der WM das Beispiel Frankreich gesehen. Da war es jetzt ein anderer Zusammenhang. Also da ist ja von dem französischen Trainer ist ja die Mutter gestorben quasi während der Vorrunde. Und er ist dann auch nach Frankreich geflogen, zur Beerdigung auch, um dabei zu sein. Und ich meine, da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert, dass das in irgendeiner Form ist. Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, er ist nur der Cheftrainer. Andererseits, er ist der Cheftrainer. Also ich meine, genauso eine tragende Rolle wie ein Spieler. Also Cheftrainer gibt es genau genommen nur einen. Spieler gibt es, du sagst es eben, 23. Also da muss man schon so ein bisschen, und das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ich fand es auch völlig richtig so, wie das gelaufen ist, dass er da einfach gesagt hat, ich fliege zurück, gebe an meinen Co-Trainer, der leitet das Training, die Trainingseinheiten bis dahin und auch während des Spiels. Und ich komme dann, wenn Beerdigung und alles abgeschlossen ist, komme ich wieder. Das finde ich jetzt erstmal völlig, völlig legitim. Also.
Ja. Es hat halt, ich meine, Fußball, das hat ja auch eine Außenwirkung. Ja, wenn du jetzt, du bist ja die, ne, beispielsweise war jetzt nicht WM, ne, aber könnte WM sein. Ja, wenn dir da schon vorgelebt wird hier, das mit der Geburt ist jetzt alles nicht so wichtig. Ne, sind jetzt halt gerade viele Spiele.
Ja,
das ist halt auch so eine Frage, so eine PR-Perspektive hatten wir eben schon angesprochen. Ja, also weiß ich nicht, da hat der Fußball auch eine Vorbildfunktion, auch wie die FIFA zum Beispiel auch immer vorbildlich in Sachen Korruptionsprävention unterwegs
ist. Ja, ganz toll, ganz toll.
Das habe ich gehört. Ja, hat irgendwie... Ja, d'accord. Also da bin ich auch ganz bei dir. Das ist tatsächlich jetzt, was die Prävention beim Thema Korruption, gut, da kann man vielleicht nochmal nachschärfen bei der FIFA.
Ja, aber Nuancen.
Nee. Ja, aber nee, aber eben genau, das finde ich ist der wesentliche Punkt. Also das deswegen fand es auch gerade, wie gesagt, erstaunlich, dass es dann auch von einer Moderatorin kam auch noch, wo man ja meinen müsste, sie hätte da vielleicht noch mal eher Verständnis für, an statt irgendein Biertischgegröle. Das wäre dann auch was anderes gewesen.
Ja, vielleicht gerade weil, vielleicht ist sie auch Mutter und vielleicht hat sie auch die Erfahrung gemacht, dass die Männer da nebendran einfach nur stören.
Gut.
Und sagt sich dann, ja, der könnte doch dem Land und auch seiner Frau einen größeren Dienst erweisen, wenn er einfach nur Fußball spielen geht.
Ja, mag sein.
Vielleicht spricht sie einfach aus Erfahrung.
Aber das auch ja mal
die Perspektive sagen, wechseln.
Ich kenne jetzt nicht alle Männer, aber es sind ja nicht alle gleich. Also das ist möglicherweise, gibt es da auch, muss man da unterscheiden.
Also du kannst aber als Moderator oder Moderatoren auch nicht ständig von zu Hause erzählen.
So. Ja, okay, aber ich dachte, ich bring das auch mal hier, dass wir da auch mal die Seitenaspekte des Fußballs beleuchten.
Ich habe dann noch einen alten Schinken dabei, um jetzt mal vom Fußball wegzukommen. Ihr erinnert euch an den leidigen Wal, ne, der es bis immerhin noch nach Dänemark geschafft hat. Habt euch denn mal die Frage gestellt, was jetzt aus dem geworden ist?
Der wird ein Kadaver. Zersägt,
oder? Der musste weg, genau. Und was macht man mit so einem Wal?
Der liegt, ich stelle mir das so vor, dass der, wie man das in den Krimis kennt, der liegt in so einem Kühlraum auf so einem Tisch und da
sitzt ja, genau, was soll das für ein Tisch sein?
Wo sind die Leute da gebaut für, genau.
Ja, aber, genau, sie haben da vielleicht so extra eine Halle um den Wal drum gebaut und dann, ne?
Also ich habe das tatsächlich, ich war ja letzten Herbst auf Wangerooge und da sind auch zwei Wale gestrandet vor 20 Jahren und da haben sie im Haus der Insel, in einem Inselhaus, jede dieser Insel hat ja immer so ein Kulturhaus, so, da haben sie immer einen Film gezeigt. Und die Wale, die kriegst du gar nicht so leicht zerlegt. Also die haben sie jetzt konkret da vom Strand weggeschleppt ans Festland und da haben die dann so ein riesiges Becken aufgebaut. Im Endeffekt eine riesige Wanne, da haben sie mit dem Schwerlastkran aus dem Wasser rauf und dann haben die wochenlang, haben die den im Hafen zersägt und das Fett abgetragen mit verschiedenen, weil die, also Hintergrund war auch da, dass sie das Skelett behalten wollten. Das soll irgendwo ausgestellt werden. Das ist da vor dem Inselhaus auf Wangerooge, kann man das
bewundern. Ja, das ist jetzt mit Lucky, Nevisa, Happy.
Hope oder Timmy?
Timmy.
Ja,
der Hund
also hat ja mehrere Namen.
Weibchen.
Hope war das nicht.
Und ein Teil der Knochen ist tatsächlich ans Museum transportiert worden. Nicht jetzt das komplette Skelett. Das ist jetzt auch eher so ein Standardwal auch gewesen. Da muss man nicht ganz nachbauen. wie so ein Dino. Und der Wal hat tatsächlich noch was für die Umwelt getan. Das Fett ist nämlich zu Biodiesel verarbeitet worden und der Rest erst Mehl, dann Biomasse. Also der Wal hat noch ein bisschen was für die Industrie getan, bisschen.
Ja, das ist ja auch
Strom. Für die Industrie oder für die Umwelt? Das wäre jetzt auch eine Frage.
Also dann doch lieber den Wal verheizen als
irgendwelches. Also Biodiesel ist ja auch.
Naja, wenn so ein toter Wal im Meer versinkt, dann bietet der ja durchaus auch Nährstoffe für alle möglichen anderen Meeresbewohner.
Ja, aber du kannst auch damit Auto fahren. Oder heizen. Wahlheizung.
Ja gut, du musst sich entscheiden.
Ja. Aber das ist ja letztendlich also dafür, dass was das für eine aufregende Geschichte war am Ende, also aufregend auch im doppelten Wortsinne, ist das Ende letztendlich, ja, ist wie am Ende die Oma, die dann ganz unauffällig in der Urne zu Pulver.
Ganz profan.
Ja.
Jetzt habe ich gerade nochmal gegoogelt, wenn der im Wasser gestorben wäre, dann wäre der auf den Meeresgrund gesunken und ich finde dieses Wort so toll, Walsturz. Wenn er dann nach unten da in die Tiefsee versinkt und dann über viele Jahre hinweg eine Nahrungsquelle für alle Lebewesen da unten sind. Ja. Ich glaube, das wäre schon noch etwas nachhaltiger gewesen als Biodiesel.
Wenn da jetzt einer mit dem Moped da irgendwie über die Insel brettert. Also spontan, auch Biodiesel hinterher. Aber super Sache.
Ja, ich will jetzt nicht den positiven Touch deiner Nachricht.
Nein, also hier steht, ich kann es euch konkret sagen, also Biomasse in der Zementfabrik.
Ja, da toll. Zement brauchen wir auch immer, das ist eine gute Sache. Zement
ist immer wichtig.
Veröden Sie dann auch
Kohlendioxid.
Den Meeresboden, da können Sie auch irgendeine Tiefsee.
Also hier steht übrigens, also zum Thema Größe, ein Bagger hatte den Kadaver aufgeteilt oder den aufgeteilten Kadaver in vorbereitete Container gehievt. Also am Ende wird es dann halt doch banal. Ja,
das ist gut. So. Gab mal den schönen Filmtitel, am Ende kommen Touristen. Das finde ich auch, der ist wirklich gut. Also das ist tatsächlich, es kann noch irgendein Kram sein, aber am Ende wird's banal. Und finde ich ganz spannend irgendwie. Aber in dem Zement, vielleicht wird das ja irgendwann zum Beispiel über die Mafia dann auch noch wieder dem Meer zurückgegeben dann irgendwie.
Ja,
also
ja, sicher.
Das dann war unliebst.
Der andere Mafia-Boss macht dann den Walsturz.
Genau, wir machen den Walsturz. Dann. Ist dann der L-Sturz mit El Capone.
Aber besser als am Strand explodiert.
Ja, das wohl war. Ich habe kurz auch den Bericht gelesen über denjenigen, den Kadaver, der dann schon länger rumlag, obduziert hat. Der hat schon auch im Vorfeld beschrieben, dass es schon erbärmlich stinken würde. Und es war wohl auch so. Also das war tatsächlich. Also so, das mufft dann schon. Ich weiß jetzt auch, wie der Biodiesel danach riecht, kann ich nicht so einschätzen, aber dann sollte man vielleicht hinter dem Moped auch nicht herfahren.
Ah ja, es riecht nach Fisch.
Ja, einfach richtig altem, totem Fisch. Ah.
Würden die Biologen wieder sagen, Wal ist kein Fisch.
Stimmt,
das ja. Genau. Aber es riecht halt sehr trotzdem. Gut.
Ich weiß nicht, warum es mir jetzt gerade einfällt, aber ich hatte noch einen Nachtrag zu einer alten Story, der Beef hatte vorletzte Folge, glaube ich, erzählt von den Kühen, die ein Ehepaar angegriffen haben, wo eine Frau das Leben gelassen hat. Und dann haben wir noch irgendwie gesagt, ja, was haben denn die Leute da auf der Weide verloren, die Wandersleute? Daraufhin habe ich von unserer Hörerin Regina den Hinweis gekriegt, die nämlich leidenschaftliche Wanderin ist, dass es Wanderrouten explizit durch Weiden gibt und dass es sogar so ist, dass diese Wanderwege oder wegen dieser Wanderwege extra teilweise so Übergänge über die Zäune gebaut werden, damit die Wanderer da nicht quasi durch den Elektrozaun durch müssen, sondern eben drüber können. Also es ist wohl tatsächlich ein Risiko, dem man sich aussetzt, nicht nur so aus eigener, ich meine, man ist immer selber verantwortlich, klar, aber es ist so vorgesehen, dass diese Wege oder einige Wege auch eben durch Kuhgebiet führen.
Und da sagt man immer so, Autofahren ist gefährlich, ne?
Genau, Wander, das ist die neue Gefahr.
Horizont. So sieht's aus. Wander in der Autobahn.
Ja. Ja, wo wir eben schon bei Toten waren, ich hätte jetzt noch was, da hat mich im Spiegel übrigens tatsächlich die Überschrift gecatcht. Also deswegen, weil ich das, und zwar, Kannibalismus ist schlecht für die Gesundheit. Das fand ich erstmal ganz spannend, und zwar für beide Seiten, also für den, der gegessen wird und die essen. Hintergrund ist tatsächlich so, dass Kannibalismus ist ja nur, ich glaube, ihr wisst ihr das alle irgendwie, schon auch ein gesellschaftliches Tabu. Und die haben versucht zu erforschen, ob es denn eher so ein, ob es eine instinktive Abneigung gab oder ob das tatsächlich irgendwelche auch biologischen oder sonstigen Gründe und haben halt auch mal überprüft, also wenn Menschen andere Menschen verspeisen, führt das zu Krankheiten und Epidemien tatsächlich, was tatsächlich auch ganze Populationen zu Fall bringen kann. Das fand ich ganz spannend, dass das also tatsächlich eine wirklich große Dimension
hat. Ja, gut, wenn die sich alle auffressen.
Ja, nicht so. Also. Einer ist ja am Schluss immer übrig. Also einer war ja der Letzte, der gegessen
also
hat.
Also das blöd. Essen, ist das Essen von Menschen führt dazu irgendwelchen Krankheiten.
Es ist tatsächlich so, sie haben, also im Wissenschaftsdeutsch, ne, wir haben den menschlichen Körper als potenzielle Nahrungsquelle betrachtet und dabei sowohl den Energiegewinn als auch die versteckten Kosten analysiert. Und so kann man es auch nennen. Fand ich das schon ganz witzig irgendwie. Es geht und das Ergebnis ist tatsächlich, dass biologisch gesehen bringe Kannibalismus schlicht keinen Nutzen. Was ich spannend fand, ich zitiere wieder, hinsichtlich der Kalorien entspricht ein Mensch in etwa einer durchschnittlichen Mahlzeit.
Das ist ein ganzer Mensch.
Ja, da ist nicht viel dran, was sich irgendwie lohnt. Also das ist schon mal das eine. Das Hauptproblem liegt aber darüber hinaus noch woanders, beim Infektionsrisiko. Das heißt, Krankheitserreger haben es leichter, da sie in einen Organismus gelangen, dessen Physiologie nahezu identisch ist. Und das heißt halt quasi, dass, wie gesagt, Gesellschaften tatsächlich sich selber aushöhlen können und selber dann immer kranker werden oder anfälliger werden für auch Erreger etc. und sich dann auf diese Weise quasi selber ausrotten. Das fand ich ganz spannend irgendwie. Also
vielleicht ist das ja der Grund dafür, dass es heute eigentlich keine Kannibalen
gibt. Also es ist eher unüblich auch in den meisten Gesellschaften. Das stimmt schon. Also das sagen die auch, dass das vermutlich der Grund ist, dass einfach dann doch irgendwie so eine Schwarmintelligenz gesiegt hat und gesagt hat, das ist vielleicht doch nicht so der Riesenknaller. Und weil die dachten, ob Kannibalismus in Zeiten auch von Hungersnöten dann oft eine Überlebensstrategie war oder eine Praxis mit eher symbolischer oder ritueller Bedeutung. Wie gesagt, und da kamen sie halt raus, dass das Krankheitsrisiko exponentiell steigt und sogar noch, wenn Kannibalen Menschen verzehren, die ebenfalls schon Menschen gegessen haben. Also so Kannibalen der zweiten Generation quasi. Und
nennt man das dann Kettenkannibalismus?
Ja, genau. Und das sagen halt, also selbst Kochen beseitigt sogenannte Prionen, also fehlgefaltete Proteine, nicht. Diese können dann tödliche neurologische Krankheiten verursachen. Und das fand ich einfach mal, ich dachte, ich schmeiß das hier mal so
jetzt in die Runde. Der Appetit
ja, das erinnert mich irgendwie an BSE jetzt mit den fehlgefalteten Proteinen, da war auch irgendwie sowas.
Genau, also wie gesagt, aber sie sind ja Wissenschaftler, also sie haben dann zumindest noch eine kleine Aber-Satz dann drin. Folglich könne Kannibalismus nur unter sehr bestimmten Bedingungen profitabel sein, etwa bei extremem Hunger. Trete er wiederholt und häufiger aus, überwögen aber die Kosten schnell den Nutzen.
Das ist so ein bisschen wie Fastfood, ja. Wenn du irgendwie im Gebirge abgestürzt bist, dann darfst du auch schon mal.
Kannst dir mal einen Schenkel nehmen, aber ansonsten irgendwie. Ja, fand ich tatsächlich, in dem Fall haben sie irgendwie auch noch den, Tabus, in dem Fall haben sie das noch formuliert, fungieren so als evolutionäre Schutzmaßnahme. Und sagt er noch abschließend, unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass dies eine biologisch begründete Reaktion auf das wachsende Risiko von Epidemien war. Gemeinschaften, die den Kannibalismus nicht eindämmten, überlebten schlichtweg nicht.
So, Beef, jetzt hast du mir gerade mit deinem Kannibalismus-Thema die perfekte Überleitung zerstört, weil ich hatte ja noch meinen Fisch. Und ich habe ja sogar richtig gestellt, das ist kein Fisch der Wahl, aber ich habe ja einen Fisch im Gepäck. Und jetzt hast du über das Essen geredet, also muss ich das als Überleitung nehmen. Ich habe nämlich einen Fisch, der was frisst dabei und damit dem Meer hilft. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, die muss ich unbedingt noch loswerden, denn es ist eigentlich hervorgegangen aus einem Designwettbewerb in, ich glaube, England ist es mal wieder. Und der Artikel ist nicht aus dem Spiegel, sondern von The Weather Channel, die müssen es ja wissen. Und dort hat eine junge Studentin, Eleanor McIntosh, Undergraduate Chemistry Student, die hat einen Designpreis gewonnen für einen Fisch, ein war der Natural Robots Contest an der Universität of Surrey ein Fisch, der durchs Meer schwimmt und Plastik, Mikroplastik frisst. Und das fanden die so geil, dass die den jetzt bauen oder gebaut haben an der Uni. Und der Fisch heißt Gilbert. Andere kennen das als Bürocomic. Der Fisch heißt Gilbert und soll jetzt sozusagen durch
Gilbert.
Die Gilbert. Gilbert.
Also, Eve guckt schon zu.
Der
Bürocomic. Ach, der heißt Gilbert. Gilbert war der Schlagersänger aus Frankreich. Gilbert.
Gilbert Bécaud, genau, ja, genau.
Der sagt mir jetzt nichts, aber das ist jetzt ein Fisch aus England. Den kannst du halt überall aussetzen und das Coole an dem ist, der schwimmt so mit offenem Maul durchs Meer und saugt das Wasser ein, hat hinten so eine, ja, so eine Folie, sag ich mal, im Endeffekt so eine Art Sieb, und da filtert er das Mikroplastik raus, und das sammelt er aber nicht einfach nur, sondern das wandelt er in Energie um weiter zu schwimmen. Das heißt, der frisst, je mehr Mikroplastik der frisst, desto länger kann der rumschwimmen, und im Dunkeln, jetzt kannst du mal gucken, leuchtet er sogar ganz schön, so neonblau. Ja. Und schwimmt dann, flappert dann da so durch die Gegend. Und man kann das Ding sogar, das ist Open Source, du kannst das hier ist ein Link, das kriegt der Prollo nach der Sendung wieder. Free to download das Design und dann kannst du den mit dem 3D-Drucker selber ausdrucken.
Aus Plastik.
Ja, aus Plastik. Und das ist genau, du hast mir jetzt im Endeffekt meine Pointe ein bisschen versaut, weil sie tatsächlich das Ding, also sie setzen ja großes Plastik ins Meer um Mikroplastik. Und am Ende des Tages ist das große Plastik erstmal weniger problematisch für die Menschen und die Organismen als das Mikroplastik. Aber da das ja irgendwann auch vielleicht den Geist aufgibt, wird es vielleicht viel höhere Mengen an Mikroplastik freisetzen. Das müsste ich jetzt nochmal hier im Detail lesen, ob sie das irgendwie abgesichert
haben. Wie groß ist der Fisch? Also der Gilbert.
Mikrofisch.
Mikroplastikfisch.
Boah.
Ich frage deswegen, weil könnte der von größeren Jägern im Meer möglicherweise auch als Beute identifiziert werden und dann gefressen werden mit dem Ergebnis, dass dann zum Beispiel ein Hai an dem Fisch verendet?
Ja, das wird zumindest hier Tom in den Kommentaren schreibt, Tom, it needs to be bigger than the other fish, so that the other fish don't eat it. Also der Gedanke, also offensichtlich... Ich weiß nicht, wo es im Detail steht, hier in dem Artikel selber nicht.
Ist ja egal, aber ich meine, selbst wenn er jetzt ein Meter lang ist oder sowas.
Nee, der ist nicht ein Meter, das ist so ein kleines Ding, glaube ich.
Ja, dann
hier war irgendwo, da ist ein Film drin, den kann ich jetzt hier nicht starten. Da haben sie gesehen, der war ungefähr so wie ein Hering, würde ich mal sagen. Okay. So ein kleiner, der zappelte da an so einer Schnur. Also stellt ihn euch so vielleicht bis zu 30 Zentimeter groß
vor. Okay. Und der filtert quasi, und wie funktioniert das? Also der wandelt das aus dem Wasser gefilterte Mikroplastik komplett in Energie um, oder bleibt da auch wieder noch irgendein Rest?
Nee.
Und wie macht er das? Also chemisch oder? Ist ja kein Kraftwerk drin oder keine
Verbrennungsanlage. Der nutzt eine Microbial Fuel Cell, ich weiß nicht, was das genau ist, eine mikrobiale Energiezelle, die diese Plastikpartikel, das sind ja Mikropartikel, verwerten kann, digest, also verdauen kann. Diese Zelle, die ist da in diesem Tuch hinten drin, wo das Wasser durchgefiltert wird, kann diese Plastikteile direkt in Energie umwandeln und dadurch den weiter halt antreiben.
Aber die Frage von Beef ist natürlich berechtigt, weil wenn ich irgendwas, Erdöl, Benzin, irgendwas verwende, um Energie draus zu gewinnen, kommt am Ende immer trotzdem noch irgendein Schrott bei raus, also hinten raus. Also insofern, wenn der Fisch da das Erdöl, was ja nichts anderes ist, Plastik ist ja Erdöl, das irgendwie verwendet, muss ja auch irgendwas zurückbleiben.
Radioaktives Schweröl oder so.
Ja, wieso? Das wird einfach verbraucht. Also hier, das ist so ein Mesh, 2 Millimeter dünnes Mesh, Tuch, und das fängt das Mikroplastik ein und es lässt das saubere, gefilterte Wasser hinten wieder raus. Wie so ein Wal, der schwimmt ja auch so.
Also
fängt den Grill oder das Grill. So ähnlich funktioniert das bei denen.
Ja. Also ich, wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken. Ich fände so ein bisschen, wie gesagt, kann ja auch sein, dass so ein Ding mal kaputt geht, dann liegt dann das größere Plastik im Meer rum, ne, oder schwimmt oder was auch immer. Oder es wird halt
wieder. Der hat wohl irgendwelche Sensoren an Bord, die auch noch die Wasserqualität messen und dann die Daten schicken. Also vielleicht könnten sie ihn damit dann auch tatsächlich wiederfinden.
Schwimmt im Prinzip in so einem bestimmten Radius, wie so ein Rasenroboter hier irgendwie, der dann quasi auf so einem abgesteckten Areal irgendwie immer so munter vor sich hinbehält.
Ja, ja. Also der kann wohl auch in Flüssen schwimmen. Den kannst du überall aussetzen, in Seen oder auch im Meer. Und je mehr er eben tatsächlich Plastik kriegt, desto länger ist er unterwegs.
Je mehr er mehr ist. Aber, okay, ja, also ich, wie gesagt.
Ja, der wird dann zum Leben erweckt, mutiert, findet diesen Plastikberg da im, was ist das, nicht Atlantik, der andere, Pazifik.
Ja.
Und da mutiert dann auf so einer Mutanteninsel so ein Monsterfisch draus. Genau. Und der kommt dann als Sharknado auf
uns. Und dann kommt die KI ins Spiel, ne? Ja. Und die gibt also und dann geht's völlig schief.
Dann kommen die Autoreifen, die töten dann.
Ja. Und schon sind wir bei Wall-E. Genau. Nee, aber
also ich fand's cool, ein plastikessender Roboterfisch, der
hört sich irgendwie nicht doof an, aber man müsste tatsächlich mehr Details wissen.
Was ich
schon mal drucken mal so ein Ding aus.
Gelesen.
Und sezieren.
Das finde ich ganz witzig, dass das so Open Source ist. Also, dass man dann im Prinzip sich den selber dann vielleicht auf den Garten teichne Lösung. Also, dass man da dann irgendwie den so ein bisschen rumzappeln lässt.
Darfst du nicht über deine PET-Flaschen in deinen Teich schmeißen?
Genau, ganz einfach reinschmeißen an die Krempe. So wie so eine Müllverbrennung für deine private Müllverbrennung.
200 Jahre warten, dass sie sich zersetzt haben und dann saugt der Gilbert das weg.
Vielleicht kann man das ja schreddern, dann geht es ein bisschen schneller dann irgendwie.
PET-Fischfutter.
Genau, das ist so eine Art, so wie so ein, es gibt ja diese Holzschredder, dann kannst du, das machst du direkt an den Teich und dann schmeißt du einfach den ganzen Plastik direkt da rein.
Scheiß auf die 25 Cent, denn Gilbert hat Hunger.
Genau, du kannst auf dem Sparschäler so eine
Gilbert ist glücklich und froh und wird fett und fetter.
Ja, sehr der fette Gilbert. Irgendwann ist das erste Kind weg. Dann haben wir schon wieder den Horrorfilm.
Dann sind wir wieder beim Thema Kannibalismus, obwohl, nee, das ist ja, der Gilbert ist ja dann noch nicht mutiert, also dann haben wir ja noch, dann geht's wieder. Sehr schön.
Wie weit sind wir eigentlich? Haben wir noch Zeit für meine angeteaserte Story? Wir sind schon
10 Minuten drüber, aber...
Nee, dann mache ich sie beim nächsten Mal.
Okay. Ja. Ja,
10 Minuten schon drüber? Nee, dann mache ich beim wirklich... Ja.
Okay. Dann enden wir mit dem Gilbert auf einer hoffentlich positiven Note. Tatsächlich fand ich den Gedanken, was wird eigentlich aus dem Gilbert? Ob der nicht wieder selber dann zu Mikroplastik wird, aber das klären wir noch.
Vielleicht gibt es ja dann den nächstgrößeren Gilbert, der dann den Gilbert frisst. Also ja, der ist dann quasi so ein Gilbert-Vertilger.
Ja.
So ein Gilbert-Vergilber. Ja, egal.
Ja. Juti, bis zur nächsten Runde. Macht's gut, mal sehen, wie wir dann sitzen. Vielleicht wieder ganz verrückt. Ich mache das einfach nochmal so in dem.
Wahnsinn, ich weiß nicht.
Spontan.
Wahnsinn, sie finde ich weird. Müssen das aufschreiben, wie wir saßen.
Ja, okay. Mal gucken. Also, ihr werdet es erfahren in 2 Wochen, wenn es dann da heißt, voll in die Presse, Episode 121. Bis dahin, Tschüssikowski.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.